ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Tina Goldschmidt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Ist so gut? Ja?
Ein, zwei Sätzchen.
Muss ich so vorgelehnt sitzen oder kann ich mich auch entspannt zurücklehnen?
Entspannt geht.
Entspannt ist für mich auch gut.
Meine Frau in der Rush-Hour ihres Lebens in der ARD-Audiothek, Tina Goldschmidt, da ist entspanntes Sitzen gut, nehme ich an.
Absolut, in der Rush-Hour meines Lebens. Ehrlich.
Fühlt sich's nicht so an?
Rush-Hour verbinde ich mit negativem Stress, ne? Mhm. Man nachmittags irgendwo hin muss und man steckt fest. So fühlt sich's nicht an. Fühlt sich schon eher nach, läuft gerade ganz gut. Autobahn unter der Woche wahrscheinlich, das sind LKWs. So Autobahn am Sonntag, ich weiß es nicht. Ich bin nicht so eine große Autofahrerin. ICE, wenn es läuft. Ne?
Überholspur, Tina Goldschmidt auf der Überholspur.
Oh Gott, jetzt habe ich was gesagt. So war es nicht. Es läuft so, wie ich mir das gerade wünsche. Toi, toi, toi. Klopf auch auf naturgewachsenes Holz, wie mein Opa immer gesagt hat.
Genau, mache ich auch immer. Mhm. So, jetzt sagen wir erstmal ordentlich guten Tag.
Ich passe mich an. Ne? Ich versuche mich mal in Dresden.
Ja, das ist mein. Und das Nu, was ich einfach habe.
Ich hatte es ein paar Mal aufgeschnappt.
Ja. Das kriegt man auch nicht raus. Es kommt so unkontrolliert.
Warum auch?
Genau. Und jetzt geht's ernsthaft los. Ja? Es gibt Lene Vogt und Eberhard Kors. Es gab Lene Vogt und Eberhard Kors. Es gibt Tom Pauls und Gunter Böhnke, ältere Herren oder lange tot. Aber zum Glück gibt's jetzt Tina Goldschmidt, eine junge Frau, die erstmal in Oxford studiert und in Stockholm promoviert hat, um jetzt wieder zu Hause in Leipzig Comedy auf Sächsisch zu machen, unseren Dialekt zu pflegen, mit riesigem Erfolg im Netz. Die Königin des sächsischen Humors ist zu Gast. Herzlich willkommen. Was für ein Auftakt des Jahres. Tina Goldschmidt.
Oh wow, das war ja mal eine Ankündigung. Vielen, vielen Dank dafür und danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, weil ich gedacht habe, man sollte doch vielleicht wirklich mit Fröhlichkeit in das neue Jahr starten.
Finde ich gut.
Wir sind in Leipzig. Ist das für Sie eher Leipzig?
Nee, ich sag schon Leipzig. Ne? Leipzig sagen die meisten Leute hier, würde ich behaupten wollen. Ne?
Weil wir uns immer noch so ein bisschen für unseren Dialekt schämen, weil uns so lange immer gesagt worden ist, dass das unsympathisch sei.
Also in dem Fall glaube ich einfach, dass Leute außerhalb Leipzig nicht Leipzig, sondern Leipzig vielleicht auch sagen würden. Ja. Das höre ich häufiger. Als ich in Bremen studiert war, so kommst du aus Leipzig. Also das ist irgendwie ja auch Dialekt. Das ist nur nicht so, wie man es vielleicht denkt. Leipzig, ne?
Leipzig.
Ich glaube, da schämen sich die Leute nicht dafür, Leipzig zu sagen. Für andere Sachen vielleicht schon. Mhm. Steigen wir gleich stark ein hier mit ernsten Themen.
Das wird alles ganz ernst heute.
Hier wird alles aufgedröselt.
Fühlen Sie sich wieder zu Hause? Oder ist das jetzt einfach ein neuer Lebensabschnitt, der auch irgendwo anders hätte sein können?
Ich fühle mich in jedem Fall wieder zu Hause. Ich habe meine ganze Kindheit hier verbracht. Und als ich dann selber Kinder hatte, kam in mir schon der Wunsch auf, denen auch die Orte zu zeigen, wo ich groß geworden bin. Die Spielplätze, die Nähe zu den Großeltern in jedem Fall war auch ein wichtiger, ausschlaggebender Punkt. Ich hatte total viel Kontakt zu meinen Großeltern, als ich ein Kind war. Jetzt zum Glück dankbarerweise immer noch. Und ja, da war es für mich dann doch ein immer stärker werdender Wunsch, wieder in Heimat zu gehen.
Mhm. Das ist ja auch was ganz Besonderes, Menschen Ihrer Generation. Sie sind 37?
Noch 37. Aber wir, je nachdem, fast 38. Wir können ruhig aufrunden.
Eine Frau, die das lässig nimmt, Entschuldigung.
Ach Quatsch, alles gut.
Noch keine 5 Minuten vergangen und wir sind schon beim Alter. Ich meinte, ich wollte auf die Generationen ansprechen. Viele Menschen ihrer Generation sind weggegangen. Mhm. Einige kommen zurück. Ist es der praktische Hintergrund, das Entscheidende, dass Sie gesagt haben, ich habe jetzt 2 Kinder, ich brauche die Großeltern? Das ist ja einfach auch eine Infrastruktur, eine familiäre Infrastruktur, die man braucht, wenn man berufstätig sein will und muss. Oder hat es wirklich was mit Heimat zu tun?
Das ist eine wirklich gute Frage. Für mich war es tatsächlich der persönliche Faktor, dass ich einfach näher an meiner Familie sein wollte. Schon eine lange Zeit, aber der Wunsch wurde einfach besonders stark dann, als die Kinder da waren. Zudem waren wir davor in Berlin und während wir die Stadt als kinderloses Paar sehr geliebt haben für all die Möglichkeiten, die sich da bieten, wenn die Zeit im Büro vorbei ist, war das dann mit Kindern irgendwie nicht mehr so attraktiv, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Da waren dann plötzlich einfach nur die Wege sehr lang, alles laut und stressig, die Spielplätze nicht immer da, wo man sich gewünscht hätte oder in dem Zustand, den man sich gewünscht hätte. Und dann hatte ich auch sicher ein sehr idealisiertes Bild von Leipzig und meine Kindheitserinnerung an hier. Ne? Und
natürlich, Kindheit ist immer irgendwie verklärt.
Für mich in jedem Fall. Und als ich dann die Möglichkeit bot, dass wir hierher gehen konnten, weil ja, wir beide dann in einer Freiberuflichkeit waren, wo man eben die Flexibilität hat zu sagen, ich kann wohnen, wo ich möchte, dann fiel die Wahl gar nicht schwer.
Und welche Rolle spielt der Dialekt jetzt für dieses Gefühl, sich zu Hause zu fühlen?
Es ist schon, Dialekt ist was, womit man schnell anknüpft. Ne? Also es entschärft brenzliche Situationen. Was heißt brenzlig? Wann bin ich in einer brenzlichen Situation? Nie. Aber auch, ich sag mal, man ist morgens beim Bäcker, alle sind so ein bisschen genervt und im eigenen Tran. Und dann ist es halt ein bisschen lockerer, wenn man drei Doppelte bestellt oder ja, wenn man halt ein bisschen im Dialekt rumalbern kann. Mhm. Weil ich das in Berlin auch erlebt habe. Tatsächlich habe ich neulich auch einem Berliner Bekannten erzählt, dass immer, wenn in Berlin mir die Leute irgendwie unfreundlich vorkommen, habe ich gesächselt und das hat auch entspannt. Das ist so, wenn sich zwei Leute im Dialekt treffen, das macht doch was, ist mir aufgefallen.
Aha, da gibt es nicht mehr so diese Animosität, aber vielleicht ist die Animosität wahrscheinlich eher bei uns stärker gegenüber Berliner Dialekten als...
Das ist meine Hypothese. Ich weiß es gar nicht. Ich habe generell...
Es ist nicht wissenschaftlich untersucht, Frau Dr. Goldschmidt. Das ist mir schon klar.
Es fällt mir sehr schwer, das jetzt gleich ohne repräsentative Umfrage so hinzunehmen. Nee, ich habe häufig, ehrlich gesagt, erlebt, dass ich dachte, oh, jetzt kommt bestimmt eine negative, oder dass diese negative Reaktion meine Erwartung gewesen wäre, die aber so gut wie nie bestätigt wurde. Also mir hat noch nie jemand im echten Leben gesagt, ich halte deinen Dialekt nicht aus oder das klingt ja fürchterlich, red ordentlich oder so. Das hat mir nie jemand außerhalb, also meiner Familie hat auch keiner gesagt, dein Dialekt klingt schrecklich, mir wurde aber zu Hause gesagt, red ordentlich. Das wurde mir nicht woanders gesagt. Das ist, ich glaube, das ist
als
auch
Kind oder
bei
jetzt,
uns.
Jetzt?
Nee, nicht jetzt. Jetzt haben sie es aufgegeben. Aber nein, als Kind schon. Als Kind war natürlich die Erwartung, dass man auch ordentlich sprechen kann.
Ja.
Und das kann ich ja auch, wenn ich möchte.
Ja.
Ich möchte nicht, nein. Ich rede, wie es gerade kommt, ganz ehrlich. Und auch mit wem ich rede, macht einen Unterschied.
Es ist ja auch interessant, dass Sie dann auch das transportieren, was Ihre Eltern zu Ihnen gesagt haben. Red ordentlich. Das ist ja auch eine Wahrnehmung von Dialekt, eben, wo ich jetzt sagen würde, Dialekt sprechen ist nicht unordentlich sprechen.
Absolut.
Es ist einfach eine andere Wirklichkeitswahrnehmung. Man kann damit, wie Sie das ja auch gesagt haben, man kann leichter anknüpfen zum Beispiel.
Zum Beispiel. Es ist für
wie
mich
kriegen wir das raus aus unseren Köpfen, dieses red ordentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich versuche auch meinen Kindern eher zu sagen, wir lernen als Menschen uns in bestimmten Kontexten adäquat zu verhalten. Ne? Es gibt auch Wörter, da sage ich so, das kannst du ja zu Hause sagen, ne? Aber in der Schule sagst du das nicht. Also, ne, wenn irgendwie dann doch mal ein Schimpfwort von den Großen leider aufgeschnappt wurde. Und das ist ja Blödsinn, Kindern sowas zu verbieten. Aber die müssen halt auch verstehen, es gibt einen Ort, wo das okay ist. Ein anderer Ort, wo es halt nicht so gut ankommt. Und mit Hochdeutsch und Dialekt, oder wie man nennt man es noch Hochdeutsch, nennt man es jetzt Standarddeutsch, ich weiß gar nicht genau, was da korrekt ist.
Ich weiß es auch nicht.
Ich möchte niemandem auf die Füße treten, aber das,
wir wissen, wovon wir sprechen.
Genau, was früher ordentlich reden bei mir genannt wurde, hat absolut seinen Platz und seinen Nutzen. Es gibt Zeitpunkte, da ist es mir total wichtig, dass ich zu 100% definitiv von allen Anwesenden verstanden werde. Und dann werde ich nicht reden wie in meinen Videos. Ne? Es ist nicht der Sinn der Sache. Sprache ist ein Mittel zur Kommunikation. Und natürlich ist Sprache auch ein Mittel, Status zu transportieren. Ne? So nehmen wir es in unseren Köpfen häufig wahr. Ich möchte als intelligent wahrgenommen werden. Da spreche ich sehr Hochdeutsch. Aber das ist unsere Wahrnehmung und die können wir hinterfragen und das muss nicht so bleiben. Das ist ein Prozess, den wir auch mit in der Hand haben. Ich glaube, ich habe mich gerade total verloren in meinem Monolog.
Nee, es ist schön, dass Sie da jetzt kurz absetzen, weil ich dann hier einhaken wollte, weil Sie so ein schönes Stichwort gegeben haben, diese Wahrnehmung von Dialekt. Also ich weiß gar nicht, ob das bei allen Dialekten so ist, aber es ist beim Sächsischen, es ist ja auch untersucht. Es gibt andere Dialekte, die auch ähnlich negativ wahrgenommen werden und irgendwie so ein bisschen dumm. Und das hat ja auch eine lange Tradition. Wie kommen Sie selber denn damit zurecht, als eine sehr kluge mit einem Dialekt? Dialekt, na gut, Sie sind eine promovierte Frau. Das muss man schon erstmal machen. Und Sie haben eine wissenschaftliche Karriere hingelegt. Sie waren, weiß ich nicht, wie lange waren Sie weg, unterwegs zum Studieren? Mehr als 10 Jahre.
Zum Studieren war ich tatsächlich nur 4 Jahre unterwegs und danach die Promotion war ja eine Stelle.
Ja, eine Stelle.
Da habe ich gearbeitet an der Uni und was wenige Leute, glaube ich, wissen, ist, dass die Promotion kein Studium mehr ist, zumindest in Europa würde ich jetzt behaupten wollen, fast überall ist es so, man arbeitet an der Universität und im Zuge dieser Arbeit erwirbt man auch die Promotion oder schreibt eben wissenschaftliche Fachbeiträge, die dann zur Promotion führen, aber das ist kein Studium im Sinne von, man besucht Vorlesungen und Seminare und so weiter mehr, also Studium war ziemlich schnell
Vorbei. Weil Sie eine Kluge sind. Das war ja der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Sie sind eine Kluge. Ihr Dialekt, unser Dialekt wird ja häufig als, so ein bisschen doof wahrgenommen, weil man überall ja auch im Fernsehen wird dieses Klischee ja gern mal transportiert, wenn irgendein Dödel um die Ecke kommt, ist es immer hübsch, wenn der Sächsisch spricht. Jedenfalls in bestimmten Geschichten wird es gerne genommen. Wie kommen Sie persönlich mit dieser Differenz klar? Oder spüren Sie die vielleicht gar nicht?
Ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt gemerkt, dass ich eben diese starke Erwartung hatte, dass wenn ich Dialekt spreche, wenn ich also die Sprache wähle, die für mich ganz eng mit Humor verbunden ist, weil bei mir zu Hause wurde eben auf Sächsisch gewitzelt, da hatte ich erwartet, okay, die Leute finden das blöd, das will keiner hören, das wird nicht ankommen und dann habe ich es aber irgendwann mal probiert, weil es eben die Sprache ist, die für mich natürlich kommt. Und Comedy lebt total viel von Authentizität, also von Echtheit, davon, dass es eben einfach, dass man so redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist, wie meine Omi sagen würde. Und dann war mein Erleben halt ein total anderes. Also es kam niemand und hat gesagt, oh, wieso redest du jetzt so? Du müsstest doch eigentlich ordentlich reden können. Ich habe mal gelesen, du bist promoviert oder so. Also das fiel einfach aus. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn das kein anderer so artikuliert, kann ich es auch aus meinem Kopf streichen. Und damit bin ich bislang ganz gut gefahren eigentlich. Also passt.
Passt. So, dass es Ihnen jetzt auch nicht komisch vorkommt, wenn ich Sie nicht als Frau Dr. Tina Goldschmidt ankündige, sondern einfach sage, die Königin des sächsischen Humors ist zu Gast.
Da empfinde ich als riesiges Kompliment und kann ich auch ganz schwer so annehmen. Da bin ich, ich bin ganz schlecht mit Komplimenten, aber ich danke Ihnen trotzdem vielmals.
Aber es fehlt Ihnen nicht, das war ja so der Punkt.
Es fehlt mir überhaupt nicht, aber ich habe auch meinen Doktor nie einen Ausweis eintragen lassen oder so. Es ist... Es war auch einfach meine Arbeit. Also ich nehme das nicht wahr als, das ist jetzt ein Stempel, der mir wichtig ist, dass man den überall sieht. Also ich weiß nicht, ist vielleicht auch nicht die Kultur, mit der ich aufgewachsen bin.
Und ist die Dina, ist die jetzt Ihre Arbeit?
Der Comedy im Internet ist jetzt meine Arbeit, so verrückt wie das klingt. Ja.
Ja.
Kann ich auch nicht glauben, ehrlich gesagt.
Ab wann haben Sie es denn selber geglaubt? Dass das was wird.
Dass das was wird. Das ist eine total gute Frage. Wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich jeden Tag noch, also das kann auch genauso gut morgen vorbei sein. Das ist, glaube ich, so eine kleine Angst, die ich immer mit mir rumtrage, dieses Imposter-Syndrom. Irgendwann kriegt einer mit, dass ich gar nicht lustig sein kann. Ich habe auch keinen Ausbildungsschein, der zertifiziert, dass ich Humor kann. Und
keine Humorfachkraft.
Keine Humorfachkraft, kein Master in Humor. Und wenn die das mitkriegen, du, dann ist ja
das alles zu Ende. Zumal Soziologie ja jetzt nicht das Fach ist, was man mit dem höchsten Humorquotienten irgendwie assoziieren würde.
Aber welches Fach wäre das? Was wäre das humorvollste Fach an der Uni?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
Ich übernehme jetzt mal. Die nächsten Fragen kommen von mir. Nein.
Es ist schon ein bisschen trocken. Was haben Sie denn mit dieser lustigen Tina während dieser ganzen Zeit gemacht? Oder gab es die damals noch gar nicht?
Ich habe auch im Institut meine Witze gerissen und das ging gut. Manchmal muss man Situationen entschärfen, indem man sie mit Humor nimmt. Und ich glaube, sich selber nicht so ernst zu nehmen, mich selber nicht so ernst zu nehmen, hat mir durch viele stressige Phasen geholfen. Es hilft dann irgendwie außen drauf zu gucken und zu denken, okay, ist das jetzt alles wirklich so schlimm, wie du denkst? Oder ist es eigentlich ein Sketch, wenn du hier und da ein bisschen übertreibst und hinguckst und denkst, gut, es könnte auch Monty Python-mäßig alles viel, viel schlimmer sein. Ne? Could be worse, could be raining.
Ja. Always look at the bright side of life.
Ja.
Das können wir doch davon schon gleich mal mitnehmen.
Genau. Ja.
Und woher kommt denn diese witzige Ader? Ich habe gedacht, die musste sie verstecken. Sie mussten sie offenkundig nicht verstecken. Nee. Woher kommt die?
Ah.
Hatten die schon immer, haben sie schon in der Schule immer mal gedacht, okay, jetzt mal?
Also ich war nicht der Klassenclown in jedem Fall. In der Schule habe ich versucht, nicht so sehr aufzufallen, muss ich ehrlich sagen. Aber bei mir zu Hause wurde einfach ganz viel gewitzelt. Mein Papa ist der Wortwitzkönig für mich persönlich. Und sich nie sich. An und für sich ist der Pfirsich lieber für sich. Das war so einer seiner Lieblingssprüche. Das sind so Sachen, die er sagen würde, wenn er einen Kühlschrank einräumt oder so.
Ja.
Das hat es einfach auch viel bei uns immer. Ist das viel passiert? Er hat gerne Radio PSR sinnlos Telefon gehört, zum Beispiel da für Konkurrenzsender, weil weiß ich auch, ob das sagen darf. Aber es ist
das ist doch Kulturgut, das sächsisches Kulturgut, genau. Ja.
Und die komplette CD-Sammlung zu Hause, das lief halt ständig und Comedy im Fernsehen, ganz alte Comedy auf Schallplatten, Herricht und Preil. Er hat es demzufolge wahrscheinlich auch von meinen Großeltern mitgebracht. Also Comedy war immer da. Er hat gerne und viel gewitzelt. Viel davon klang sächsisch und das hat mir immer viel Freude
Und ist der
gemacht.
Vater der mit den Eltern aus dem Vogtland oder der
aus
mit den
Chemnitz.
Mit den Chemnitzer. Sie haben ja, das ist eine wunderbare Brücke. Wir tun ja jetzt geradezu so, als gäbe es das Sächsisch. Das gibt es ja aber gar nicht.
Gar keinen Fall.
Wenn Sie mal im Vogtland sind oder die Vogtländer, ich grüße alle Vogtländerinnen und Vogtländer, unter anderem Frau Ulrich. Sie werden uns bestimmt hören. Frau Ulrich, Auerbach im Erzgebirge, das ist doch immer der Punkt. Natürlich, Frau Ulrich, entschuldigen Sie. Sie wohnen in Auerbach im Erzgebirge. Das habe ich schon mal durcheinander gebracht. Jedenfalls, es gibt dieses Sächsisch ja gar nicht. Mm-mm. Bauen Sie jetzt so ein Kunstsächsisch zusammen für die Diener, damit die irgendwie so alles mitnimmt? Oder ist die mal eher so vogtländisch und mal eher so ein bisschen chemnitzerisch und viel Leipzig?
Oh, ich spreche einfach so, wie es mir kommt. Und hatte mir da tatsächlich auch bevor das irgendjemanden interessiert hat, nie Gedanken drüber gemacht. Also das wurde dann eben reflektiert, so, oh, das ist aber kein ordentliches Leipziger Sächsisch und dein Nord kommt doch aus Chemnitz und denkst du das alles aus? Und ich glaube, so wie Sie vorhin ja auch schon meinten, wir sind halt alle geprägt durch die ganz verschiedenen Menschen, die in unseren Umkreisen zusammenkommen. Bei mir sind es eben Verwandte aus dem Vogtland, aus Chemnitz, hier aus Leipzig, wo ich selber groß geworden bin. Es ist ein wildes Sammelsurium an Sächsisches und ich würde da nicht für mich beanspruchen wollen, überhaupt auseinanderhalten zu können, was woher kommt.
Auch wenn man aber im richtigen, tiefen Vogtland ist.
Wenn man sich beschäftigt, ich höre schon, habe zum Teil auch Probleme, meine eigene vogtländische Verwandtschaft zu verstehen, wenn die richtig loslegen. Das ist.
Es ist so schön.
Es ist wunderschön. Ja, und ich die Sprachmelodie. Gerade als Kind oft sehr, sehr verloren. Lost in Translation. Ne?
Echt?
Obwohl, ja, schon. Also die, ich hatte viele Großonkel, die Brüder meines Opas, und die haben so breites Vogtländisch gesprochen. Also ich habe manchmal wirklich nicht verstanden, was da gerade gesagt wurde.
Also wie haben Sie das empfunden? Sie haben es nicht verstanden und haben sich dann gedacht, die sind alle ein bisschen plemplem oder?
Nee, gut, vielleicht ist es meine persönliche. Wenn ich jemanden nicht verstehe, ist meine erste Reaktion nicht zu denken, dass die Person plemplem ist, sondern dass ich vielleicht die Sprache lernen sollte oder dass ich ja irgendwas nicht verstehe. Ne? Und das war dann ja auch interessant zu sehen, dass ich traue mich nichts auszusprechen, weil es bestimmt ganz falsch ist, aber Pilze sammeln war immer ein großes Thema im Vogtland, bei der vogtländischen Verwandtschaft.
Habe ja, ich auch natürlich.
Geliebt, Pilze, in die Pilze gehen.
Und, aber die sind doch nicht in die Pilze gegangen, die haben doch irgendwie Schwamme gesucht.
Genau, oder? Schwammer gesucht. Und mein Großonkel fragte dann immer wieder, ob ich Schwammerang. Ich wusste nicht, was es war. Ich dachte, vielleicht ist es eine Erkrankung, die man mir ansieht.
Klingt ein bisschen nach schwanger, aber das
wird Pilzaugen. Es ist ein Auge für Pilze. Ah,
okay.
Ob ich die hätte. Und mein Opa hatte das so ganz enthusiastisch bestätigt. Und ich dachte, um Gottes Willen, habe ich das? Wenn
bin
ja, wie lange?
So
und geht's mal wieder weg? Also,
haben Sie immer noch Pilzaugen?
Ich war lange nicht mehr in Pilzen. Ohne meine Omi traue ich mich das auch nicht, weil ich denke, ich sammle dann bestimmt Sachen, die gar nicht bekömmlich sind. Ne?
Sammeln und Essen sind ja zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, na, aber wenn man sammelt, muss man schon eine Pilzpfanne draus machen.
Okay, gut, also Sie sind als Kind viel in den Pilzen gewesen.
Genau.
Und es hat Ihnen nicht geschadet.
Nein, oh, wer weiß, was ohne die Pilze passiert wäre.
Ja, wer weiß, das ist auch eine sehr schöne These, wer weiß, was passiert wäre, wie und warum haben Sie entschieden, ich mache jetzt aus der Tina, aus der Frau Dr. Goldschmidt, die Dina?
Also es war tatsächlich, der Weg aus der Wissenschaft war ein ganz, das war eine praktische Frage. Irgendwann, ich konnte diese Karriere nicht oder diesen Weg nicht weiter verfolgen, weil wiederum, wie wahrscheinlich nicht so bekannt ist, weil warum sollte man wissen, wie so eine wissenschaftliche Laufbahn abläuft, ist in der Wissenschaft bleiben zu wollen, eine Professur anzustreben, was mit einer extrem hohen Mobilität einhergeht.
Also man kriegt immer nur befristete Verträge, zwei Jahre, maximal vier.
Zwei Jahre. Ich habe viele Leute getroffen, die auch Einjahresverträge hatten. Und da ist es dann eben nicht, man hüpft von Projekt zu Projekt an derselben Uni. Es ist halt unter anderem wirklich, man zieht von Schweden nach Spanien, nach Italien, nach Deutschland, so lange, bis halt irgendwann irgendwo sich die Professur auftut. Und das habe ich ja auch eine ganze Weile gemacht, dass ich sehr mobil war und habe das auch genossen. Also ich war in Oxford, dann in Stockholm, dann in Belgien eine Weile, dann in Berlin, dann wieder in Schweden, in den USA zwischendurch noch. Und das war auch super als junger Mensch, der sich nur um sich selber kümmert und das ist gar nicht schlimm oder
seine
so.
Seine wissenschaftliche Karriere
verfolgt. Aber irgendwann wollte ich gern eine Familie haben und habe gemerkt, bei mir verschieben sich da einfach die Prioritäten und diese Karriere lässt das nicht zu. Und dann ist das auch eine Entscheidung, die ich treffen wollte, eben für den Wohnort priorisieren einfach mal, für an einem Ort sein können und ankommen können
für Exakt. Kinder.
Also ich gebe ehrlich zu, ich dachte am Anfang wirklich, ich kann das alles auf einmal. Ne? Ich kriege das hin, mein Mann und ich, wir teilen uns das alles 50-50 und das haben wir auch im ersten Lebensjahr meiner Tochter so gemacht. Und das Ende vom Lied war, wir haben uns kaum noch gesehen und ich habe mein Kind vermisst und es war nicht gut. Und dann wollte ich das gerne ändern. Und das war der Weg daraus sozusagen.
Schlechtes Zeugnis für Frauen in der Wissenschaft, wenn es so schwer ist. Und es ist ja ganz nachvollziehbar, dass es so schwer ist.
Es ist halt eine Entscheidung, die man trifft. Ne? Also ich bin da vielleicht...
Man
muss sich nicht entscheiden, in der Wissenschaft zu sein. Die Wissenschaft funktioniert so, wie sie eben funktioniert. Und es gibt dann ja auch andere tolle Lebenskonzepte, sag ich mal so.
Ja, darüber reden wir ja heute auch. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, das heißt ja auch was und das bedeutet natürlich auch was. Und das ist natürlich auch ein Teil des Problems. Ich würde das schon auch als Problem bezeichnen, dass Frauen so wenig, nicht so wenig, aber weniger sichtbar sind in den wissenschaftlichen Spitzenkarrieren im Vergleich zu Männern.
Ich glaube, Familien sind weniger vertreten. Menschen mit Familien. Aber ich glaube, für einen Mann, der Zeit mit seiner Familie verbringen möchte oder die Familie nicht alle zwei Jahre entwurzeln oder irgendwo neu mit hinbringen möchte, ist das ja auch kein gutes Konzept, sage ich mal so. Und es ist halt eine Entscheidung, die man dann treffen kann oder eben auch nicht. Also ja, sicherlich ging es auch mit weniger Umzügen, aber dann wiederum denke ich auch, viele Leute haben halt den Traum, vielleicht eine Professur irgendwann inne zu haben. Und es ist aber auch okay, dass es nicht jeder schaffen kann, so blöd wie das jetzt klingt. Also ich kann das für mich akzeptieren, dass das ein Traum ist, den viele Leute verfolgen und leider kann aber halt der Traum sich nicht für jeden erfüllen, so wie das in ganz vielen Bereichen in unserer Gesellschaft eben ist.
Kann nicht jeder ganz oben sein. Logisch. Ja.
Oder wir sind an verschiedenen Stellen ganz oben. Und
ja, genau. Sind unsere Obene sind unterschiedlich.
Exakt.
Unterschiedlich.
Es gibt viele Obene.
Es gibt viele Obene. Das ist ein schönes Wort. Fühlt sich das für Sie an wie zwei verschiedene Leben? Und hat das eine Leben noch irgendwas mit dem jetzigen zu tun?
Auch nicht so richtig tatsächlich, weil sich auch meine Arbeit gar nicht so stark, so blöd wie es klingt, unterscheidet jetzt zu damals. Also ich habe schon immer sehr, sehr viel geschrieben beispielsweise. Ne? Also als Soziologin bestand meine Arbeit auch zu einem großen Teil im Recherchebetreiben, Daten analysieren und schreiben. Und jetzt ist
aber
es
ja nicht auf eine Pointe hin.
Nicht auf eine Pointe
möglichst hin. 1,30.
Aber schon, nee, das stimmt. Es war eine andere Art des Schreibens. Aber trotzdem glaube ich, dass mir viel von dem Handwerkszeug, das ich als Wissenschaftlerin mir angeeignet habe, jetzt hilft.
Ich habe ja auch mal kurz gedacht, vielleicht ist das Ganze auch einfach eine große Feldstudie.
Das wurde mir schon häufiger auch unterstellt.
Ich meine das nicht als Unterstellung, sondern habe gedacht, man nähert sich, wenn man Soziologie studieren möchte, ich sage jetzt mal, ich habe das auch studiert, weil mich interessiert hat, wie leben wir zusammen?
Absolut.
Warum, was bewegt uns als Gemeinschaft? Und diese Meinungsforschung ist natürlich was super Spannendes, was Sie gemacht haben. Und Menschen mit Humor zu unterhalten, ist ja einfach nur um die andere Ecke kommen, um zu verstehen, wie wir denn so ticken, wenn wir zusammen
deswegen
sind und warum wir so zusammenleben, wie wir zusammenleben.
Deswegen meine ich ja, für mich ist das, was ich jetzt mache, im Grunde eine Fortsetzung dessen, was ich in irgendeiner Form auch vorher gemacht habe. Es ist halt ein anderer Weg, mit Menschen zu kommunizieren, zu sehen, was macht das, was ich da raussende, auch mit Leuten. Ne? Wie reagieren die? Wie vorsichtig will und muss ich da auch sein mit dem, was ich sage, weil ich möchte niemanden verletzen. Was verletzt dann aber aus Versehen unter Umständen doch jemand? Das hat viel mit Einstellungen zu tun. Ich sitze nur jetzt irgendwie ein bisschen auf der anderen Seite. Ich habe früher tatsächlich auch untersucht oder versucht zu untersuchen. Es ist nicht einfach, wie Einstellungen von Menschen, also was Menschen denken, durch das beeinflusst ist, was sie beispielsweise im Internet konsumieren, also die Inhalte, die sie sehen oder auch die Nachrichten, die sie lesen. Und jetzt bin ich plötzlich auf der Seite derer, die diese Inhalte eben zur Verfügung stellen. Und das ist schon spannend zu sehen, was da in den Kommentarspalten passiert. Aber es muss trotzdem niemand Angst haben. Ohne Einverständniserklärung wird hier nichts erhoben. Und ich nehme sowas sehr ernst. Und ich stelle da wirklich nur Comedy zur Verfügung. Aber sehe den Rest schon auch. Und gerade das, was wir vorhin besprochen hatten, eben zu gucken, reagieren Leute denn negativ auf den Dialekt zum Beispiel? Und da halt zu sehen, nee, ehrlich gesagt, wirklich fast gar nicht. Also wir haben ja leider die Tendenz als Menschen, negative Botschaften stärker wahrzunehmen als positive. Deswegen bleiben mir dann natürlich immer die drei gemeinen Kommentare im Kopf. Aber es wäre so unfair, die als repräsentativ für all das Positive, was da passiert, hinzustellen.
Und das ist auch viel Liebe.
Ganz, ganz viel Liebe, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Es ist für mich auch wirklich eine heilsame Erfahrung gewesen, zu sehen, dass das eine Reaktion auf den Dialekt oder ja, den Dialekt ist einfach.
Mhm. Dann schließen wir das mal mit dem Bruch, eben auch nicht Bruch, ab. Die Frau Dr. Goldschmidt, die schaut jetzt nicht so nach unten zur schnappatmig Diener und sagt so, also Mädel, was aus dir so geworden ist. Oder die andere, die Diener, die guckt jetzt nicht dort zu Frau Dr. Goldschmidt und sagt, oh, diese Tusse.
Nee, ich glaube, wir kommen gut miteinander klar.
Gut.
Meine diversen Ichs intern so.
Da machen wir jetzt genau an der Stelle jetzt mal einen Haken. War das Plan A für den Umstieg, nachdem Sie so für sich gespürt haben, eigentlich kann und will ich die wissenschaftliche Karriere nicht. Ich will was anderes machen, weil ich Familie haben will, weil ich auch irgendwie zu Hause, weil ich sesshaft sein will. Mhm. War das dann Ihr Plan A? Dann mache ich einfach so ein bisschen aus dem Pfirsich, der gern für sich ist, ein Lebenswerk.
Ich habe als für mich klar wurde, dass in der Wissenschaft arbeiten so weiter nicht geht, habe ich erstmal versucht, was Ordentliches zu lernen. Das war meine Idee. Ich dachte so,
was
okay,
haben Sie da gemacht?
Was kannst du eigentlich? Ich war noch in Elternzeit, glaube ich, wenn ich die Zeiten jetzt auch nicht durcheinander haue, und habe dann tatsächlich gegoogelt, so was gibt's für Jobs, was muss man da können, um irgendwas randlich Relevantes für das zu machen, was ich eben schon konnte. Und dann habe ich gesehen, okay, so Kommunikation ist viel gefragt, also Wissenschaftskommunikation, ne, dass man weiß, wie man Videos schneidet, Ton bearbeitet, die ganzen Sachen, dass ich eben das, was ich weiß oder die Informationen, die ich für andere aufarbeiten könnte, irgendwie nach draußen tragen könnte. Also habe ich mir beigebracht, wie Videoschnitt und Tonbearbeitung und diese Sachen funktionieren, und habe gedacht, gut, damit kann man dann bestimmt mehr anfangen als mit nur Soziologie. Und dann ging es mir in der Zeit auch ehrlich gesagt nicht so wirklich gut, weil ich kann da jetzt so positiv drüber reden. Ne? Ich habe dann entschieden, jetzt gehe ich aus der Wissenschaft raus und dann wird es alles neu. Aber ich glaube, viele Leute können nachfühlen, dass man mit seiner Arbeit ja auch Identität verknüpft und Selbstwert. Und für mich war das schon natürlich, dass ich rein rational wusste, okay, das geht so nicht weiter. Du kannst nicht immer weg sein. Du kannst nicht alle 2 Jahre woanders leben müssen. Aber zu sagen, das finde ich jetzt auch emotional super, dass das zu Ende geht und eine neue Identität her muss, das war schon ein mental schwieriger Prozess.
Aber Sie haben sich ja auch sehr angestrengt. Man wird ja nicht Doktor der Soziologie in Stockholm, wenn man die Beine auf den Tisch legt und den Tag einfach mal gehen lässt.
Genau, und ich glaube, ich strenge mich immer an, und ich strenge mich dann auch vielleicht manchmal ein bisschen zu viel an und war dann der Meinung, so, und jetzt muss aber jetzt direkt morgen die neue Identität her und du musst morgen was Neues können und wieder relevant sein und jemandem auch nützen am Ende. Und dieser Stress hat dann dazu geführt, dass ich schnappatmig wurde. Daher kommt auch der Name dieses ganzen Projekts.
Schnappatmig. Im Internet heißt sie nicht Tina Goldschmidt, schon auch Tina Goldschmidt, aber im Schnappatmig ist der Begriff, unter dem man Tina Goldschmidt überall findet, auf allen Plattformen, bei Instagram, bei TikTok, bei YouTube, bei Facebook, überall finden Sie sie.
Genau.
Sie können ihr nicht aus dem Wege gehen. Tina Goldschmidt ist unvermeidbar.
Genau.
Schnappatmung ist unvermeidbar.
Kein Entrinnen, genau. Und da war ich dann einfach wirklich beim Hausarzt, wie ich dachte, wo das so macht, und habe gesagt, hier, ich habe zu tun, ich habe keine Zeit für keine Luft kriegen, das muss jetzt bitte mal irgendwie ein Asthma-Spray her oder so. Und er hat gesagt, dann, ich glaube, Ihnen hilft kein Asthma-Spray, Sie müssen sich mit Ihrer Situation jetzt vielleicht mal arrangieren. Und ich war damals total sauer auf diesen Menschen und bin ihm jetzt so dankbar im Nachhinein, weil der hat gesagt, vielleicht schreiben Sie einfach mal alles auf, was Ihnen gerade so im Kopf rumschwirrt, und vielleicht kriegen Sie dann eine neue Perspektive auf das, was hier gerade los ist, und sehen, dass es gar nicht so schlimm ist, oder Sie sich ein bisschen Zeit lassen können und auch mal einen Gang runterfahren können. Und ich dachte, was soll denn das? Ich will ein Spray, ich will was, das funktioniert.
Und morgen muss es wieder weitergehen.
Morgen muss es weitergehen. Ich möchte jetzt kein Tagebuch schreiben, bitte. Und dann habe ich es aber doch gemacht. Mhm. Und das wurde ein sehr lustiges Tagebuch. Es war Satire am Ende, weil ich gemerkt habe, dass die Dinge, die dich jetzt gerade stressen, sind halt Sachen, die normal sind. Mit denen gehen andere Leute einfach um. So,
und war das eine Bemühung, irgendwie einen positiven Zugang zu diesem negativen Stress zu finden? Oder war das einfach so, ist es Ihnen dann einfach so gekommen?
Ich habe dieses Tagebuch angefangen zu schreiben und habe mich selber total genervt und dachte so, oh, wird jetzt nur gut, wenn das irgendwie, wenn du anfängst, dich selber ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Mhm. Und das hat mir dann totalen Spaß gemacht, mich da auch selber zu parodieren und zu denken, natürlich viel von dem war auch nicht nur schön, ne? Also das, aber es war ein guter Zugang für mich zu meinen eigenen Gefühlen.
Mhm. Ein paar Teile, das gibt's auch noch.
Genau.
Ich weiß nicht, ob alles, aber
meine Hörserie ist draus geworden. Das war mein Start.
Das gibt's noch. Silber.
Anni Silbermann.
Ich
habe mich damals auch nicht getraut, dass zuzugeben, dass ich das bin. Ich brauchte da diese, also ich habe es als ich veröffentlicht, ich war die Autorin, aber ist klar gelabelt als Autofiktion, also als inspiriert von wahren Begebenheiten, aber dann doch ausgedacht, und es ist, glaube ich, weniger davon ausgedacht, als ich mir wünschen würde. Es war
Und genau. es liest sich super spannend, weil da kommt auch die ganze Pandemiezeit noch mit rein.
Genau.
Das ist ja auch ganz viel Lebenswirklichkeit, Lebensbrüche von ganz vielen Menschen, die das damals so erlebt haben, gerade in ihrem Alter.
Das war dann auch eine schöne Erfahrung. Ich habe das eben als Hörserie, was ja auch ein absurdes Format ist, was es gar nicht so richtig gibt, ich habe es auf gängige Podcast-Plattformen im Grunde hochgeladen, aber hat es eben eingelesen. Es war ja ein Buch eigentlich. Und dann kam eben schon erste Reaktion, was ich auch nie erwartet hätte. Ich dachte so, ach Mensch, dein neues Handwerkszeug, probierst das mal aus, ne?
Und es war ja für Sie auch therapeutisch gemeint, wenn ich das richtig
verstehe.
Ja,
eben, es war eben meine Form der Therapie irgendwie. Und dann hat es aber Leute erreicht und die haben geschrieben, ich fühle mich gerade genauso. Und viel davon ist traurig, aber oder schwer hinzunehmen, aber so ist es irgendwie gerade leichter. Und ich konnte jetzt auch gerade drüber lachen, dass ich viele Nächte nicht mehr geschlafen habe oder dass ich jetzt gerade nicht systemrelevant bin oder so. Ne? Das war ja auch ein hartes Wort für viele. Aber es war dann irgendwie alles dadurch ein bisschen okayer für mich und vielleicht auch für ein paar andere. Und genau. Das war gut. Schnappatmig hat mir sehr geholfen, schnappatmig zu sein.
Schnappatmig hat mir sehr geholfen. Ja, Sie wirken jetzt nicht schnappatmig.
Passt.
Es passt. Das hatten wir ja ganz am Anfang schon, der positive Stress. Sie haben gesagt, ich habe gesagt Rush Hour, weil ich mir vorstelle, Sie produzieren sehr viel. Sie sind offenkundig eine sehr fleißige dabei. Sie kümmern sich um ihre Familie. Sie spielen alles das, was sie machen, auf vielen Plattformen aus. Das macht sich ja auch nicht nebenbei. Da müssen wir auch noch mal ein bisschen drüber reden, was das für ein Handwerk ist, wie das funktioniert. Das ist doch schon noch ein bisschen Rush Hour, aber Sie wollten nicht, dass es irgendwie so negativ gelabelt ist.
Ich habe das Gefühl, gerade in der Zeit, wo ich schnappatmig geschrieben habe, da bin ich schon meinem Leben hinterhergerannt zum Teil. Ne? Wie es auch so ist mit kleinen Kindern und dem Versuch, trotzdem als Erwachsene weiter zu funktionieren, ne? die arbeiten möchte und irgendwie überall sein will. Das war eine andere Situation, als sie jetzt ist. Jetzt habe ich das Gefühl, ich halte Schritt mit meinem Alltag. Und das ist gut.
Ihr eigenes Leben überholt Sie jetzt gerade nicht.
Nee, zum Glück passt
Sie,
das
Sie grad. Sie sitzen am Steuer. Können Sie uns ein bisschen erklären, wie das geht mit dem Erfolg im Internet? Es gibt ja viele Menschen, die Videos hochladen, aber es gibt sehr wenige und es gibt niemanden Vergleichbaren mit dem, was Sie tun, mit so viel Erfolg. Was ist das Geheimnis des Erfolges mit sächsischer Comedy, die nicht böse ist? erfolgreich zu sein, sehr erfolgreich zu sein. Sie haben, heute früh habe ich geguckt, 227 und irgendwas, 1000 Follower bei Instagram. Ich habe keinen Wahnsinn. TikTok. Da sind es, glaube ich, noch mehr bei TikTok.
Nee, es sind weniger
oder
bei
sind
TikTok.
TikTok, aber bei Instagram. Okay.
Aber es ist ja unglaublich.
Es ist eine riesen Anzahl von Menschen, die Ihnen folgen und die gerne das anguckt, was Sie da erzählen als Friseurin, als Trainerin, als Mutti, als Verkäuferin. Polizistin sind Sie auch schon mal gewesen. Sehr unterschiedliche
Benjamin
Rollen.
Benjamin Blümchen auf Sächsisch, denke ich. So ein bisschen. Also erstmal muss ich der Korrektheit wegen dazu sagen, es gibt viele Leute tatsächlich, die in ihrem Dialekt Comedy machen, auch gerade auf Social Media. Also da sehe ich mich gar nicht als die Einzige oder die Erfolgreichste oder wie auch immer. Also das ist ganz toll.
Das ist jetzt nur mit Sächsisch gemeint. Da gibt es ja auch wirklich andere, die andere interessante Sachen machen. Aber Sie sind die Erfolgreichste. Warum ist das so?
Das ist total schwer, das selber zu beantworten. Ich gebe mir große Mühe, damit authentische Comedy zu machen, Dinge zu erzählen, die ich wirklich beobachte und die halt in meiner Stimme wiederzugeben, dass das bei Leuten resoniert und Leuten so gefällt, das freut mich einfach wahnsinnig. Aber warum das so ist, müssen, glaube ich, andere Leute, wenn sie möchten, beantworten. Also das ist, ich weiß es nicht.
Ich habe gedacht, dass das so ein Stück dieses Handwerks ist. Man kann ja auch lernen, wie man die Algorithmen bedient. Und Sie haben ja immer analytisch gearbeitet als Wissenschaftlerin.
Stimmt.
Ich habe gedacht, da ist...
Dass es da irgendeine geheime Formel gibt.
Nee, keine geheime Formel, nee. Aber man muss einfach man muss sehr viel machen. Man muss es zur richtigen Zeit machen.
Okay.
Man muss es in der richtigen Länge machen.
Jetzt verstehe ich die Frage besser. Ich glaube, man kann viele Dinge auf Social Media richtig machen. Und trotzdem keinen Erfolg haben, zum Beispiel.
Genau, ne?
Also das ist, deswegen gibt's Dinge, die mache ich. Da mache ich mir viele Gedanken drüber. Und trotzdem freue ich mich jedes Mal wieder total, wenn es dann geklappt hat. Und das ist, wie ich immer sage, totale Kaffeesatzleserei, ob es jetzt wirklich an meinen Inhalten lag oder einfach an der Tatsache, dass mir die Algorithmen auch gerade freundlich gestimmt sind oder so. Also jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Wir finden nach einer Weile, man viele Videos hochlädt und empirisch arbeitet, ein bisschen beobachtet schon raus, dass es immer einzelne Metriken gibt. Metriken, ist das der Plural von Metrik? Wie auch immer. Einzelne Größen oder Kennwerte, die besonders wichtig sind aktuell, um ausgespielt zu werden. Eine Phase gab es zum Beispiel, da war Teilbarkeit sehr, sehr wichtig. Also Videos, die von vielen Leuten an ihre Freundinnen und Freunde geschickt wurden, wurden doll ausgespielt. Dann gab es Zeiten, da war große Aktivität in der Kommentarspalte sehr wichtig. Dann gab es Zeiten, da liefen kürzere Videos besser als längere. Aber das verändert sich auch immer wieder. Und deswegen beobachtet man schon, was sind so die harten Fakten, sag ich mal, an einem Video, die eine Erfolgschance erhöhen können. Und da sollte man dann natürlich informiert bleiben und sich auch ein bisschen dran halten. Aber ich glaube, seine Inhalte dann immer total umzuwerfen und zu denken, so jetzt funktioniert Tanzen gerade besonders gut, fange ich halt auch an zu tanzen oder jetzt mache ich mal Kochvideos, weil das ist, glaube ich, kein langfristiges Konzept, um...
Man muss schon bei sich bleiben.
Ich denke schon.
Ja. Authentizität.
Authentizität. Und ich sehe es halt auch so, für mich sind Instagram, YouTube, diese ganzen tollen Plattformen halt auch eine Bühne einfach. Also ein Weg, meinem Humor eine Öffentlichkeit geben zu dürfen. Und dort zu wachsen an sich ist ja nicht Sinn zum Zweck irgendwie, sagt man das so? Also das ist ja nicht das, worum es in erster Linie geht, sondern es Leuten zeigen zu können, ist das, worum es geht.
Was wollen Sie Leuten zeigen? Was ist das, was Sie, was ist die Tina Goldschmidt, die schnappatmig Botschaft, die Sie unter die Menschen bringen wollen?
Das ist auch eine total gute Frage. Es ging für mich tatsächlich, gerade auch als ich anfing, dass dieses Handwerk zu lernen, Humor zu lernen, darum gute Witze zu erzählen. Das ist nach wie vor auch mein Ziel, ne? Also einfach Leute gut zu unterhalten.
Kann man schon auch irgendwie lernen.
Das kann man total
lernen. Also man braucht eine Ader dafür, aber so ein Witz funktioniert einfach mit Plot-Twist oder wie heißt das so?
Ja, ja, Punchlines. Ne? Wir arbeiten, wir überraschen Leute, nachdem wir so auf eine Sache vorbereitet haben, passiert was ganz anderes und diese Überraschung führt zum Lachen. Und solche Sachen kann man natürlich lernen. Ich habe auch Bücher über Comedy und über Humor gelernt. Ich habe hier in Leipzig bei Tim Whelan, einem Comedy-Kollegen, einen ganz tollen Workshop belegt. Also man kann Tim Whelan.
Whelan, auch ein Brite.
Ist ein Brite, genau, der Stand-Up-Comedy-Workshops in Leipzig macht. Und das
wohnt er in Leipzig?
Solche tollen Leute haben wir in Leipzig.
Mensch, Tina Goldschmidt und Tim Whelan.
Genau,
okay, ich werde Tim Whelan googeln.
Genau, also man kann das wirklich lernen. Und natürlich, glaube ich, muss man ein Gefühl dafür haben, was lustig ist. Oder auch die am Ende auch die Lust daran haben, sich zum Obst zu machen, wie es meine Omi nennt. Ne? Man kann nicht, ich glaube, es ist schwer, Comedy zu machen und sich selber dabei nicht verletzlich machen zu wollen oder nicht bloßzustellen am Grunde. Ich glaube, man kann.
Aber Sie sind ja immer eine Rolle. Sie sind ja, ganz selten die Frau, die Sie jetzt hier sind, sondern Sie sind immer irgendwie so ein bisschen.
Ich glaube, verkleidet manchmal. Jetzt aber in letzter Zeit auch gar nicht mehr so viel. Ich glaube, man hat halt eine Bühnenpersona am Ende auch. Ne? Ich glaube, die wenigsten Leute gehen noch auf eine Bühne, auf eine Comedy-Bühne im physischen Sinne und sind zu 100% sie selber. Aber das hat nichts damit zu tun, dass man nicht mehr authentisch ist. Es ist halt, man hat ja viele Seiten, man hat seine Comedy und seine Humorseite auch. Und worum ging es am Anfang? Genau, am Anfang wollte ich einfach gute Witze erzählen, das möchte ich auch nach wie vor. Aber als das dann mit dem Sächsisch-Sprechen auch größer wurde, habe ich gemerkt, dass es mir auch total gefällt, dass es eine Möglichkeit ist, um mit Vorurteilen ein bisschen aufzubrechen oder die zu hinterfragen. Also ich spreche nicht für Sachsen oder für alle Menschen, die in Sachsen wohnen. Und ich repräsentiere auch nicht alle Dialektformen, die wir hier haben. Aber ich glaube, es ist halt eine Art, sichtbar zu machen, wer hier auch alles ist und wie viele verschiedene Arten von Menschen hier leben. Und dass wir eben davon absehen sollten, alle über einen Kamm zu scheren, wie überall. Ne? Also es gibt nirgends auf dieser Welt sind alle Menschen gleich, glaube ich. Und wenn das durch die Comedy, die ich mache, eben auch mit passiert, dann bin ich da sehr dankbar dafür. Und ich glaube aber, das ist eine Botschaft, die sich, wenn es überhaupt eine ist, so mit ergeben hat, wo ich dann gesehen habe, das passiert hier und dass das passiert, macht mich sehr dankbar.
Es war nicht die Rückversicherung, ich will jetzt nicht einvernommen werden von irgendwelchen böswilligen Menschen. Und im Netz ist das ja leichter, als wenn man in den Saal geht. Da ruft vielleicht mal einer Bu, aber nicht viele. Das ist im Netz natürlich leichter. Also einvernommen werden, wenn man sexuell spricht, von Walter Ulbricht bis Pegida.
Ich möchte gerne von niemandem eingenommen werden, bitte.
Ist das?
Danke.
Bitte, danke. Machen wir so. Haben wir verstanden. Ist das für Sie auch so, Sie sind nie ernsthaft politisch? Es ist natürlich immer sehr viel Lebenswirklichkeit und Lebenswirklichkeit ist am Ende auch politisch. Aber es ist kein Kabarett, was Sie machen.
Nee.
Ist das eine bewusste Bemühung oder sind Sie das jetzt so? Wollen Sie nicht anecken?
Das ist eine gute Frage. Ich möchte Spaß an dem haben, was ich mache. Das ist eine ganz egoistische Sache, muss ich auch sagen. Und ich glaube, es macht keinen Spaß, Kabarett im Internet zu machen. Also mir, ich glaube, so. Und ich suche mir halt auch Themen, die mir so begegnen im Alltag und wo ich denke, dass da lache ich jetzt gerade drüber, das teile ich mit anderen Leuten. Und ich lese natürlich Nachrichten, aber ich lache da selten dabei.
Geht mir auch so.
Und dann ist das auch nichts, worüber ich einen Sketch machen möchte. Also so ist es am Ende einfach.
Da wollen Sie aber auch nicht austeilen. Das ist ja, Sie haben in Oxford studiert, Sie haben jetzt von dem britischen Comedian erzählt. Das ist ja ein sehr anderer Zugang zu Humor.
Ich glaube, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen, es gibt verschiedene Comedy-Formen oder Comedy-Genres und nicht alle Arten von Comedy sind politisch. Also gerade Stand-up-Comedy, das ist jetzt nicht das, was ich im Internet natürlich mache, aber da geht es ganz viel um einfach dein persönliches Erleben und wo da drin der Humor liegt. Und das kann sein, weiß ich nicht, das Dating-Situation, ja, ganz, ganz beliebtes Thema, was wir alle schon mal erlebt haben, da liegt viel Humor drin. Oder Familienalltag, ne, das wäre dann eher mein Thema. Oder Kindheit, ne, auch, weiß ich nicht, mein Thema ist ganz häufig Aufwachsen in Ostdeutschland, ne, diese Sachen, die da vielleicht absurd sind aus heutiger Perspektive, so meine Erinnerung an Kindheit im Plattenbau, das ist Comedy auch, ne, das ist die Comedy, die mir viel Freude macht, vielleicht auch, weil es für mich irgendwie therapeutisch angefangen hat, bleibe ich da bei mir und ich überlasse dann gerne anderen die politischen Sachen, die ganz großen politischen Sachen. Ich glaube, man kann hier und da schon auch, auch bei mir, vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich mach das, was gerade kommt.
Ja, was gerade kommt, aber es sind natürlich, wenn ich mir das so richtig angucke, es ist ja geradezu biblisch, was sie da tun. Es ist immer eine Perspektive von unten. Es ist immer eine Perspektive von den sogenannten einfachen Leuten, die aber nie verurteilt werden, sondern deren Lebenswirklichkeit da eine Rolle spielt und ernst genommen wird.
Ja.
Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das der ostdeutsche Ansatz?
Vielleicht ist
was
das
man
so.
Da, was man lernte bei der, in der Kindheit in der Platte? Sagt eine Frau, die 88 geboren ist. Sie haben ja mit DDR ja quasi überhaupt nichts mehr zu tun.
Nicht direkt, also es ist aber halt durch die Erinnerung meiner Eltern und Großeltern war das immer so präsent.
Die Lebenssituation.
Genau, dass das schon so eine erinnerte Lebenswirklichkeit, die man dann halt so mitgenommen hat, wurde. Ne? Ach, ob das eine ostdeutsche Sache ist, dass man Leute ernst nimmt, egal wo sie stehen, boah, das fände ich jetzt irgendwie.
Jetzt lege ich der Frau Doktor Soziologie schon wieder eine These, völlig ungeprüfte These in den Mund.
Ich fände das traurig, wenn das so wäre. Für mich hat das was mit Menschlichkeit zu tun, dass man Leute respektiert und sich nicht für was Besseres hält, abhängig davon, welchen Studienabschluss, weil ich finde es einfach absurd. Ich fände es absurd, das anders zu machen. Und gut, doch, da kann ich sagen, das ist schon eine bewusste Entscheidung von mir, dass ich vielleicht auch gerade als Soziologin gucke, replizierst du jetzt irgendwelche blöden Vorurteile? Also gibst du Vorurteile wieder, wenn du, weiß ich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel dem Bauarbeiter oder die Bauleiterin, die ich ja spiele, wenn die jetzt eine Bierflasche die ganze Zeit in der Hand hätte. Ist ja so ein gängiges Vorurteil, das man hat. Ne? Handwerker trinken viel. Das ist ja auch, ich habe dafür gar keine empirische Grundlage, das zu sagen. Ich fände das jetzt sehr sinnfrei, in einem Sketch das zu machen, nur weil ich es in vielen anderen Sketchen schon so gesehen habe. Das wären so Sachen, da denke ich schon nach und halt inne und denke, gut, du willst hier Witze erzählen und du willst, dass Leute lachen, aber nicht um jeden Preis. Ne? Mhm. Also das steht mir auch nicht zu. Viele der Sachen, die ich dann, wenn ich dann irgendwie nachgucke, wer ist denn, wie sieht denn das der Alltag einer Kassiererin zum Beispiel aus? Das ist das, was ich beobachte. Ne? Mhm. Also ich gehe in die Kaufhalle und gucke, oh, sind die Leute da sehr gestresst? Und trotzdem haben sie immer häufiger noch so ein freundliches Wort oder auch mal ein pampiges Wort, aber es ist irgendwie witzig. Und wo kommt das her? Was passiert dann vielleicht hinten im Pausenraum? Also ich versuche mich da schon reinzufühlen oder mal, wenn ich kann, frage ich auch Leute, die ich kenne, die in den Berufen arbeiten, ob sie mir was erzählen können. All die Sachen, die aus medizinischen Berufen oder pflegerischen Berufen kamen, da habe ich immer Kontakte gehabt in der Familie zum Glück, die ich dann interviewen konnte, damit sie mir ihre...
Dann haben Sie, guckt ihr das mal an, gesagt oder haben Sie vorher gefragt, kann ich die Geschichte so erzählen oder wie genau funktioniert das?
Das funktioniert so, dass ich einfach die Leute so ein bisschen nach ihren Schmerzpunkten befrage, halt auch so, okay, was wäre denn so das Nervigste, was ein Patient im Krankenhaus machen könnte oder was sind so Sachen, wo du auch im Nachhinein drüber lachen kannst, aber in dem Moment war es so richtig nervig oder so, weil darüber erzählen die Leute in der Regel auch gerne, ne, dass sie halt einfach mal rauslassen können, was so richtig nervt. Und gerade darin liegt aber ja häufig Humor, weil sich da die Menschen dann auch gesehen fühlen. Ne? So, ja, da merkt halt jemand, dass das nervt, wenn die Notfallklingel im Krankenhaus immer bedient wird, wenn man mal einen Schluck Wasser will, obwohl man selber gehen kann, weil man ist nur, weiß ich nicht, für einen Weisheitszahn da oder so, keine Ahnung. Ja. Also,
aber es gibt doch Personal.
Es gibt da eben, wofür sind die
denn da? Außerdem sieht sie nett aus.
Sitzen doch nur rum und genau.
Das ist doch auch so ein Ding. Sexismus auf dem Krankenhausflur.
Ja.
Da können Frauen sich ja auch jede Menge davon erzählen.
Genau. Eben. Und das, da wird schon Recherche betrieben. Und,
Wie funktioniert denn so diese Materialsuche? Es ist ja wirklich ganz viel Leben in dem, was sie tun. Aber eben sehr unterschiedlich ist. Die Kassiererin haben Sie angesprochen, die Fitnesstrainerin habe ich jetzt gerade, die Polizistin und so. Wo kommt das Material her? Setzen Sie sich irgendwie auf die Straße? Montags gehe ich dahin, dienstags dahin, mittwochs dahin, um zu beobachten?
Ich traue mich das immer nicht zu sagen, weil ich dann Angst habe, dass sich die Leute wirklich beobachtet fühlen. Aber ich hab den Lauscher schon offen. Ne? Also ich höre schon zu. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ja. Ich gucke schon sehr aktiv, was um mich rum passiert und schreibe auf. Ich mache ganz viele Notizen. Also in erster Linie in meinem Handy sind ganz viele dieser Notizeinträge und ich sortiere dann immer schon nach Themen oder wenn ich auch lustige Wörter höre, Dialektwörter oder Redewendungen, schreibe ich sie mir auf und sammle die und dann ergibt sich nach und nach immer wieder ein Bild für eine neue Situation. Oder ich mache ja auch ganz viel diese Interaktion zwischen mir und meiner semi-fiktiven Mutti. Und das sind einfach wirklich so Gespräche, die halt passiert sind.
Manchmal also braucht da ja auch eine richtige Figur auf. Manchmal sind sie selber, aber manchmal sind also da auch andere Menschen.
Genau, manchmal spiele ich auch andere Menschen. Aber ich spiele in einem Sketch-Format, das es jetzt schon, ich glaube, 2 Jahre gibt, immer wieder mich und die Mutti, meine Mutti.
Mit einer anderen Perücke.
Genau, mit Brille und blonder Kurzhaarperücke. Ja. Und das sind einfach wirklich, da geht es ja um dieses Aufeinanderprallen eben dieser erinnerten ostdeutschen Kultur, wie es halt war im Betrieb oder wie man wahrnimmt, wie man sich um Jobs beworben hat. Das ist ja auch ein Konzept, das es gar nicht gab. Und ich sitze ihr gegenüber und suche wirklich einen Job oder so. Mhm. Und die Unterhaltungen, die sich daraus ergeben. Oder
sehr lustig, ja.
Partys feiern früher und heute. Dass wir das im Grunde, mein Mann.
Alles besser.
War alles besser. Die Bowle hat auch besser geschmeckt und so eine Sachen. Einfach, das ist halt. Ist echt, ist einfach Beobachtungen, aber natürlich total überspitzt. Und die Mutti, die da dargestellt wird, ist auch nicht meine Mutti, möchte ich ihr zuliebe wirklich sagen. Mutti, du bist nicht so. es ist der Zusammenschluss vieler wunderbarer Frauen und Mutterfiguren, die ich treffen durfte im Laufe meines Lebens. Das Best of Mutti ist diese Mutti.
Best of Mutti und Omi und überhaupt.
Exakt, die zähle ich damit rein.
Genau. Und hat irgendjemand, jetzt meine ich jetzt nicht nur die Muttis, sondern auch die Vatis oder die Großonkel oder wer auch immer, mal so mit so einem kritischen Blick geguckt und gesagt, also Tina, was machst denn du jetzt für Zeug? Früher warst du noch mal respektabel?
Also am Anfang war das schon natürlich hoffentlich wird sie mal wieder normal, glaube ich. Also überhaupt nicht. Diese Idee, da jetzt aus der Wissenschaft rauszugehen und was anderes zu machen, hat schon Teile meiner Familie, glaube ich, stark verwundert. Was ich aber auch dem zuschreibe, dass auch meine Arbeit in der Wissenschaft einfach nicht wirklich, das war auch eine Welt, die ich nicht gut kommuniziert habe, glaube ich. Ich habe da einfach mein Ding gemacht und dann war es halt so, ja, Tina, läuft das schon? Ich war weit weg und dann kam ich wieder und wollte was anderes machen. Da dachte ich, müsste jetzt was anderes machen. Mhm. Und ich glaube, da war halt auch nicht so das Gewahrsein dafür da, was das für mich bedeutet hätte, da einfach weiterzumachen. Mhm. Also ich glaube, genauso wenig wie jetzt deutlich ist, was ich als Comedian im Internet mache, war klar, was ich als Soziologin an der Uni mache. Und das ist doch.
Aber Soziologin an der Uni mit Doktortitel in Stockholm zum Beispiel oder in Berlin, ist ja aus Chemnitzer Perspektive, man stellt sich irgendwas vor und es klingt irgendwie wichtig, ob man das jetzt toll findet oder nicht, aber es klingt irgendwie wichtig und jetzt macht die irgendwie sowas, so Zeug im Internet.
Das ist die Influencerin, Mensch.
Die Influencerin, im Internet. Ja.
Ja, nee, fanden am Anfang nicht alle gut. Aber
Was haben Sie denen erwidert, wenn die so gesagt haben?
Ich habe in erster Linie Schnappatmung bekommen und war wahnsinnig nervös und fand das wenig toll. Natürlich, dass ich schon alles hinterfrage, was ich hier gerade mache und was hier an Veränderungen passieren soll. Und dann finden das Leute außenrum auch nicht toll. Das ist passiert. Und dann irgendwann habe ich aber gedacht, gut, das ist ja mein Leben und ich muss es in erster Linie vertreten können. Und dann kam ja auch zum Glück so früh schon Reaktionen von außen, die mir dann auch gezeigt haben, gut, es ist vielleicht auch nicht wichtig, dass deine Verwandten das jetzt alle verstehen können. Es ist wichtig, dass es die Leute verstehen, für die du es am Ende ja, also die eine Zielgruppe sind. Ne? Und dadurch ging das dann alles. Ich glaube, wir haben alle viel Wohlwollen füreinander innerhalb meiner Familie. Und auch wenn der Gedanke vielleicht war, so, ich verstehe es jetzt nicht, war, glaube ich, so ein Vertrauen da, dass das am Ende schon alles wird, weil bis in meinem Leben ja auch immer alles irgendwie geworden ist. Ich habe jetzt ja, glaube ich, häufiger demonstriert gehabt schon, dass ich...
Die Tina gerät jetzt nicht auf Abwege.
Dass ich nicht genau die schiefe Influencerbahn, was da alles schon passiert ist, Mensch, ja.
Genau, wovon man ja wahrscheinlich aus direktem Eindruck gar nichts weiß, sondern nur...
Nee, na klar, ich verstehe das ja auch irgendwie.
So eine Wahrnehmung hat, was die da so machen, das ist doch alles unseriös.
Es sind alles Wahrnehmungen. Ne? Ich meine, eine Sache, das Soziologinnensein wurde halt als wichtig wahrgenommen von außen, aber für mich war es halt so, dann auch der Kontrast, Mensch, ich habe jahrelang an Fachbeiträgen gearbeitet, also an Papers nennen wir die, ne? Grunde an Artikeln, die aber nur eine winzig kleine...
Aber in der Fachzeitschrift.
Aber in der Fachzeitschrift, die aber immer Glück hat, dann 300 Leute lesen oder so. Mhm. Und ich habe halt dann gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein. Du arbeitest hier an Dingen, die am Ende so wenige Menschen erreichen, so wenige Menschen noch interessieren. Ist das eine gute Investition deiner Energie? Ne?
Jetzt sind es mindestens 300.000.
Naja, schon so ein bisschen. Mhm. Also und es kann ja am Ende auch was bewegen. Ich weiß manchmal nicht, ob es mehr wert ist, dass 300 Expertinnen und Experten gelesen haben, was ich geschrieben habe, oder dass 300 Leute Kommentare schreiben, in denen steht, ich hatte heute einen total beschissenen Tag, mal auf Deutsch gesagt, und das Video hat mich gerade zum Lachen gebracht und ich fühle mich jetzt in diesem Moment besser. Für mich persönlich ist das...
Danke, Tina.
Ja, das ist für mich, mit mir macht das was. Also ich denke dann, das hat einen positiven Mehrwert, auch wenn mir das total schwer fällt, das über mich selber oder meine Arbeit zu sagen, aber das ist echt. Und nicht nur Wahrnehmung, glaube ich.
Jetzt sagen wir nochmal, alle Menschen, die wissenschaftlich arbeiten, das ist auch eine tolle Arbeit, auch wenn es nur 300 Menschen lesen.
Nein, so war es nicht gemeint.
Klar, aber ja, das eine und das andere.
Genau, um Gottes Willen, da habe ich wieder was gesagt. Danke für die Richtigstellung.
Nee, das ist total. Ich glaube, das hätte es gar nicht gebraucht, aber ich habe da auch einen persönlichen Bezug dazu und deshalb dachte ich, ich muss es jetzt mal sagen.
Unbedingt. Ich kenne auch nach wie vor so viele Leute, die noch wissenschaftlich arbeiten und ich respektiere das sehr. Ich glaube, man braucht halt auch so ein bisschen diesen asketischen Moment in sich drin, dass das okay für einen ist, dass es nicht so viele Leute sehen. Das ist auch stark, das zu können. Ich bin da zu sehr Rampensau. Ne? Das muss.
Sind Sie das?
Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Es ist ganz verrückt. Ich liebe es, Comedy zu machen und ich möchte, dass Leute lachen. Aber ich bin auch so, also ich bin ein gemütlicher Mensch. Ich gehe nicht gerne abends raus, sage ich ganz ehrlich.
Echt nicht?
19 Uhr möchte ich gern zu Hause sein. Und
auf dem Sofa sitzen?
Nicht nur auf dem Sofa, ich lese gern vor. Und ich
gut für die Kinder.
Und dann bin dann zu Hause und das ist gemütlich und dann schwatzen wir und so. Und ich mache gern Comedy aus meinem gemütlichen Arbeitszimmer. Und ich bin gar nicht so jemand, der jetzt total da auf die Bühne zieht. Es fällt mir auch viel schwerer, auf einer Bühne mich so, wie ich vorhin schon meinte, verletzlich zu machen und halt einfach zu sagen, gut, ich bin hier, damit Leute über mich lachen. Das ist ja genau der Punkt. Ne? Also ich habe da auch einen heiden Respekt davor und Bühnencomedy oder Stand-up-Comedy, Kabarett, Live und so, es ist eine ganz andere Kunstform als Sketch-Comedy. Ich glaube, das sind Sachen, die man beide lernen muss und ich glaube nicht, dass automatisch der im Sketch gut ist, auf der Bühne gut ist oder umgedreht, aber ist vielleicht auch okay, da sein Segment zu finden und das dann handwerklich voranzutreiben.
Ja, und es hat ja auch vielmals auch was mit Seelenhygiene zu tun. Wir haben ja von vielen Comedians, die wir als Rampensäue wahrgenommen haben, weil wir sie so wahrgenommen haben in ihrer Bühnenfigur, in den letzten Jahren gelernt, dass die alle große mentale Probleme haben, weil sie auch weil sie sich auf der Bühne einfach unentwegt als die Rampensau geben müssen, weil das ihr Job ist, eben, die sie eigentlich gar nicht sind. Ja. Sodass ich vielleicht meine Frage erledige, ich war nicht so sicher, ob das, was Sie machen, Sie sind die sächsische Humorkönigin im Internet, aber nicht auf der Bühne, weil Sie ganz selten mal auf einer Bühne sind, weil ich gedacht habe, ist die Bühne vielleicht tot? So.
Nein.
Zugespitzt gefragt.
Das glaube ich nicht. Also gerade hier in
unterschiedliche
Leipzig. Hier in Leipzig, das ist ja total cool, was sich hier gerade für eine Stand-up-Szene entwickelt mit kleinen Clubs, die es gibt, wo sich auch Leute bei Open Mics ausprobieren können und sehen, so bin ich die Rampensau, die da gerne hin möchte, kann ich Witze erzählen und ich gehe da auch selber gerne hin, wenn ich Zeit habe. Ich sehe das, also für mich ist Stand-up-Comedy, wie gesagt, nochmal so eine ganz andere Disziplin. Und ich wäre darin gern sehr, sehr gut, weil ich den Ehrgeiz habe, in allem, was ich mache, sehr gut sein zu wollen. Ich weiß aber auch, dass ich gar nicht die Zeit hätte oder die Kapazitäten, das so zu lernen, dass es meinen Erwartungen an mich genügen würde. Weil Leute, die Stand-up ernsthaft betreiben, die gehen einfach 5-6 Mal in der Woche abends zu Open Mics und spielen ihr Material rund und lernen sich als Bühnenpersona kennen. Das ist halt wirklich auch was viel Hingabe und Ehrgeiz braucht.
Und viel Duldungsvermögen ja auch.
Oh ja.
Sie haben das so schön gesagt, Sie spielen ihr Material rund. Das heißt eben auch, ich stelle mich hin und stelle fest, was ich super lustig finde, findet der ganze Saal langweilig.
Genau. Und dann halt zu erkennen, okay, es ist, ich muss jetzt die Sprache finden, die mein Publikum versteht. Ne? Weil nur weil es in meinem Kopf lustig ist, heißt doch nicht, dass der Witz schlecht ist. Aber ich habe noch nicht den Weg gefunden, den so zu erzählen, dass er auch bei anderen ankommt. Und ich sehe es als ernsthaftes Hobby. Ich möchte darin immer besser werden und übe mich da auch so viel ich kann. Aber es ist definitiv nicht mein Fokus.
Ihre Bühne bleibt das Internet.
Meine Hauptbühne ist das Internet. Und
aber das heißt nicht, dass die Bühne, das war ja wieder so eine komische These von mir.
Immer. Definitiv ist die Bühne nicht tot. Und Stand-up in Deutschland, Stand-up-Comedy ist meiner Meinung nach auch am Wachsen. Ne? Also es gibt viele tolle Leute, die auf Touren gehen, Comedy-Festivals, wie in Dresden die Humorzone, das Kölner Comedy-Festival passieren und haben großen Zulauf. Also das ist...
Ja, und Leipzig im Oktober.
Leipzig im Oktober ja auch, ja, die Lachmesse. Also wir haben ja unser eigenes, wo wir schon mal hier sind. Also bin ich für eine Leipzigerin, aber ehrlich. Genau.
Mögen Sie bestimmte Worte aus diesem sächsischen Wortschatz besonders, die Sie versuchen immer wieder einzubauen? Oder eben sind Sie, Sie haben davon erzählt, wie Sie so sammeln, so Neugier auf Neues, anderes, was Sie so entdecken?
Was ich entdecke, sind eher, also manchmal, es geht vor allem um Redewendungen, gar nicht um Wörter konkret. Und manchmal nehme ich dann Dinge überhaupt erst als Dialekt wahr, wenn ich sie auf der Straße immer wieder höre. Also zum Beispiel, er oder sie tut gar nicht dergleichen. Das ist, war mir nicht bewusst, dass das was ist, was wir eigentlich nur hier sagen. Aber ich habe, aber ich habe dann im
Wir auch nicht. Genau. Ich habe gesagt, was ist jetzt daran so besonders? Aber, das sagt man doch einfach so.
Ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, das sagen Leute aber echt richtig häufig. Und dann habe ich das getestet. Wo war ich da? Ich glaube, in Stuttgart habe ich gesagt, oh Mensch, der tut gar nicht dergleichen. Und da, das war bei einem Dreh, wenn ich mich angucke, wie so, hä, was? Wer tut hier was? Und dann merke ich dann, okay, da hast du jetzt wieder, weil man reflektiert ja selber nicht so sehr. Und ich habe im, ich habe ja hauptsächlich auf Englisch gearbeitet immer. Also ich war gar nicht so viel in anderen Regionen Deutschlands, wo ich hätte mitkriegen können, dass die Art, wie ich rede, vom Dialekt abgesehen, auch von den Redewendungen her einfach anders ist.
Ja.
Sowas mag ich zu entdecken. Ne, diese Dinge, die wir sagen, die man anderswo so einfach nicht sagen würde. Und ich mag an unserem Dialekt auch weniger als konkrete, also ich liebe alle Wörter, aber das ist so diese Lautmalerei, die Tatsache, dass wir aus vielen Wörtern eins machen. Ja, oh nee, ha.
Sondern oh nee.
Auch, oh nee, ha. Diese Geschichten oder Schwerkleiblede hier natürlich ganz, ganz klassisch. Oder halt dieses zu Ostzeiten. So, ich habe das Gefühl, so viele Erzählungen in meiner Familie fangen an, aber zu Ostzeiten. Bei Ostzeiten, diese Ausdrücke, diese Dinge, die Sachen einleiten, wo du schon weißt, so, oh, jetzt kommt ein.
Weißt du, ungefähr, was war in welche Richtung
wieder, was war denn zu Ostzeiten? Die absurdesten Dinge zu Ostzeiten haben die Dosenmandarinen wirklich noch ganz anders geschmeckt. Also es ist, es war einfach eine andere Zeit damals in der Dose. Und,
also und so das ganz können mal, Sie gar nicht wissen.
Nee, natürlich nicht.
Natürlich nicht. Aber wir anderen können das wissen.
Ja, das sind Dinge, die ich dann erkunde und aufschreibe. Und so, okay, es ist nur nicht bei mir in der Familie, so große Argumente werden mit zu Ostzeiten, sondern auch in der Straßenbahn, sagt die Omi zu ihrem winzigen Enkel, also zu Ostzeiten. Ne?
Da hätten
das
wir
das ja nicht gegeben.
So. Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, dass Sie natürlich ganz viel in Englisch gearbeitet haben, gar nicht mal im Hochdeutsch, sondern Wissenschaftssprache ist Englisch.
Absolut,
überall. Man hört es auch, wenn Sie mal ein englisches Wort aussprechen, dass das sehr ordentlich ist. Sie sprechen ein sehr ordentliches Englisch offenkundig, musste man auch sprechen. Sprache macht natürlich auch so Wirklichkeitswahrnehmung. Mhm. Gibt es Dinge, die Sie auf Englisch leichter ausdrücken können als im sächsischen Dialekt? Und welche Lebens- oder scheidet sich das nach Lebensbereichen? Was lässt sich Hochdeutsch für Sie leichter beschreiben als in Sächsisch und andersrum?
Also, das ist eine gute Frage, das ist eine richtig gute Frage, danke. Ich glaube, Humor könnte ich nicht wirklich gut auf Englisch zum Beispiel. Und auch auf Hochdeutsch nicht so richtig. Das ist halt so diese Flapsigkeit, diese kleinen Gedanken, die man so nachschiebt. Das passiert halt einfach, wenn ich so vor mich hinrede.
Dass man das Gefühl vermittelt, es ist nicht böse gemeint.
Das auf jeden Fall.
Wenn ich irgend so eine Schärfe in meiner Stimme habe und sehr ordentlich spreche.
Bringt mein Mann zur Weißglut, wenn ich Konflikte damit zu lösen versuche, dass ich anfange zu sechseln. So, komm, so schlimm war es doch gar nicht. Aber es funktioniert immer. Naja, ich würde mich als wesentlich seriöser beschreiben, wenn ich Hochdeutsch oder Englisch spreche. Gerade Englisch ist bei mir halt Arbeitssprache. Das ist genau irgendwie auch seltsam. Wenn ich Englisch spreche, ist es schwer, mich zu verorten, glaube ich, weil ich glaube, ich habe keinen sehr starken Akzent, weil es halt auch an so vielen verschiedenen Orten auf der Welt geprägt wurde, also an den verschiedenen Orten in den USA und dann auch in England. Und dadurch ist aber auch keine Identität damit verbunden. Ein leichter Dialekt oder ein Akzent auch in der Sprache gibt ja auch Preis, was darüber, wo man herkommt und wer man demzufolge auch
macht einen so ein bisschen
ist, macht einen erkennbar.
Es hat was Privates.
Ja, absolut.
Etwas Privates. Und das muss man sich ja auch erstmal trauen zu sagen, ich ziehe mir jetzt nicht das Kostüm an, das elegante Kostüm der anderen Sprache, sondern ich bin jetzt die Dina. Ich bin jetzt einfach auch erkennbarer als Mensch, auch angreifbarer dadurch.
Absolut. Absolut. Es ist halt auch immer, also es passiert nicht häufig, aber manchmal kommt dann auch so die Frage halt unter Video, so kannst du nicht ordentlich sprechen oder kannst du nicht auch anders sprechen? So natürlich kann ich das. Ich könnte das Video komplett auf Englisch machen oder ich könnte wahrscheinlich auch ein bisschen mir noch Schwedisch wieder in den Kopf zurückrufen. Aber darum geht's ja nicht. Ne? Also ich wie gesagt, Sprache ist ein Werkzeug und ich entscheide mich jetzt hier, locker zu lassen und so zu reden, aber ich könnte natürlich anders. Und das geht, glaube ich, ganz, ganz vielen Leuten so, dass sie das auch können. Und dass sie sich aber irgendwie manchmal dann auch anders eben sichtbar machen. Also ich glaube, ja, genau.
Sind Sie eine mutige Frau?
Gottes Willen. Es fällt mir so schwer, solche Fragen zu beantworten. Ja, doch, ich denke schon. Ich bin nicht sehr.
Also mein Gefühl, ja?
Wird schon, aber ich meine, es ist doch, glaube ich, leicht mutig aus einer Sicherheit heraus zu sein.
Aber Sie haben ja vorhin auch von diesen Zeiten der Unsicherheit erzählt. Ist das
schon, aber ich rede da vor allem auch von, es ist ja eine Frage, ob man sich Gedanken macht, so, wird das was werden und bin ich dann mit meiner neuen Identität als nicht mehr Soziologin, sondern Künstlerin zufrieden? Das ist ja eine unglaublich luxuriöse Frage und eine luxuriöse Unsicherheit im Vergleich zu, kann ich morgen meine Wohnung noch bezahlen, zum Beispiel? Oder kann ich das einkaufen, was ich zu essen brauche? Also ich glaube, da bin ich schon hoffentlich bescheiden genug, das zu unterscheiden, dass es einfacher ist, in manchen Situationen mutig zu sein als in anderen. Also ich konnte zum Beispiel diesen Karrierewechsel mir auch trauen, weil ich verheiratet bin und nicht alleine unseren Lebensunterhalt bestreiten muss, zum Beispiel. Also das macht viel aus und ich glaube, das muss man sehen, auch gerade, wenn man, wie wir vorhin mit den Sketchen besprochen haben, Respekt vor verschiedenen Lebensrealitäten haben möchte. Also es kann nicht jeder sich entscheiden, ob probiere ich es jetzt mal mit im Internet Comedian sein, mal gucken, ob es was wird. Das sehe ich total. Und deswegen glaube ich, ich habe den Luxus, mutig sein zu dürfen. Und den habe ich dann aber auch genutzt.
Und dazu braucht es auch Mut.
Danke.
Dazu braucht es Mut. Dieser Podcast mit Tina Goldschmidt, alias Schnappatmig im Internet, im sächsischen Dialekt, wird Anfang des Jahres veröffentlicht. Wir zeichnen ihn Ende Dezember auf, aber es ist der Start ins neue Jahr für die Reihe hier in der ARD Audiothek. Was wünschen Sie sich fürs neue Jahr?
Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass es weiter mir viele Ideen beschert, die ich teilen kann natürlich. Das ist so ein ständiges, hoffentlich geht es auch in meinem Kopf einfach weiter, ne? dass da die Kreativität weiter am Sprudeln bleibt. Und ich hoffe uns allen, dass wir viele Momente haben, in denen wir gemeinsam miteinander lachen können, auch wenn sich Situationen manchmal schwer anfühlen. Und ja, bei mir persönlich steht ein Buch an, was noch passieren soll. Da wünsche ich mir eben auch Kreativität dafür, dass das wirklich sich so.
Worüber schreiben Sie?
Ich schreibe tatsächlich über fast all das, was wir hier besprochen haben. Das war es eine Stunde.
Wozu schreiben Sie überhaupt noch ein Buch?
Ich glaube, jetzt lasse ich es sein, weil es gibt ja diesen Podcast. Ich schreibe tatsächlich über meinen Weg aus Leipzig, aus Ostdeutschland in die weite Welt hinaus und warum ich am Ende mich aber entschieden habe, wieder zurückzukommen. Also vom Weggehen und Wiederkommen und oft zwischen den Stühlen sitzen und sich nirgends so richtig weder fremd noch zu Hause fühlen. Also diesen ganzen wilden Weg, aber angereichert mit vielen lustigen und absurden Anekdoten, wie man sie auch aus dem Schnappatmig-Tagebuch oder auch meinen Sketchen kennt. Einfach eine bunte Reise weit weg und dann wieder nach Hause.
Zurück. Schreiben Sie das auch als, versuche jetzt gerade irgendein nicht englisches Wort zu finden. Mir fällt aber nur das Wort Role Model ein, also als Vorbild oder als ja, Rollenmodell für andere Menschen. Ist das auch so ein Hintergedanke?
Ich glaube, der Hintergedanke ist eher, nicht Role Model im Sinne oder Vorbild im Sinne von macht's auch so, oder sondern, mein Gott, das ist schwierig zu sagen.
Liebe taffe junge Frauen, kommt zurück.
Ich
übersetze das einfach mal ganz, ganz plump.
Ich glaube aber, vielleicht ist es halt dieser Gedanke, dass es manchmal sinnvoll ist, ein bisschen Innenschau zu halten und zu gucken, laufe ich da Dinge hinterher, wo ich denke, ja, das macht man eben so. Das war bei mir ganz stark, dieser Gedanke, du musst doch weg. Also nach dem Abitur gerade war dieser ganz starke Drang, du musst jetzt hier ganz schnell weg. Und ich weiß im Nachhinein überhaupt nicht mehr, warum, weil ich hatte eine super Zeit in Leipzig. Mir hat es hier an gar nichts gefehlt. Also ist ja auch keine Kleinstadt. Also in Leipzig hat er schon immer der Bär gesteppt. Aber es war trotzdem so, du musst jetzt weg. Und dann habe ich tatsächlich wollte ich unbedingt nach Amerika, weil von Amerika wurde mir eben auch eine Kindheit lang vorgeträumt. Ne? Mhm. Und dann habe ich einfach Leipzig für das absolut provinzielle Connecticut eingetauscht. Ich war da in der kleinsten Kleinstadt und es war eine gute Zeit, aber im Nachhinein denke ich mir so, warum? Also das war ja nicht so, dass ich dann nach New York oder Chicago oder so gegangen bin, sondern Hauptsache weg, Hauptsache raus hier. Und
neue Erfahrung, Neugier.
Neugier schon, aber eben auch dieses so, das hier, das ist ja nicht genug. Da muss ja, irgendwo muss es ja ganz, ganz viel besser sein. Mich interessiert halt, ob das überall die Wahrnehmung ist. Und in dem Buch gucke ich eben auch, wo kommt das bei mir her? Also was waren eben diese Träume, die mir vorgeträumt wurden, ne? Von einer Generation, die eben nicht einfach überall hin konnte. Und das sind so die Themen, um die es geht.
Oh, wie schön ist Panama von Tina Goldschmidt.
Exakt. Mal gucken, wer mal
neu erzählt.
Mein kleiner Tiger auf meiner Reise.
Sehr, sehr schön. Hauptsache die Tigerente ist dabei. Genau. Ja. Vor anderthalb Jahren habe ich gelesen, haben Sie gesagt, ich möchte Komikerin werden. Das ist jetzt ein Zitat. Sie haben gesagt, ich möchte Komikerin werden. Das war Anfang 2024. Im März 2024 sind anderthalb Jahre. Stimmt. Sind Sie es jetzt?
Ja, würde ich sagen wollen. Haken mal ab.
Und gut so?
Ist super. Das ist super. Oh, ich zitter, wenn ich das sage, weil ich habe wirklich dieses Ding im Kopf, so nein, du hast kein Zertifikat, niemand hat dir das ausgestellt, aber jetzt wurde ich häufig genug so genannt von anderen Leuten auch und dann denke ich, kann ich es auch selber akzeptieren, dass ich lustig sein darf, ganz offiziell.
Dürfen Sie.
Danke.
Wir haben es gemerkt. Lustig mit Tiefgang.
Na, das ist lieb, dass Sie das
Tina,
sagen.
Tina Goldschmidt, vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein
durfte. Das war ein ganz besonderes Gespräch, das muss ich mal sagen. Ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Und ich fahre jetzt sehr erfüllt zurück.
Oh, vielen Dank. Für mich war es auch wirklich sehr, sehr schön.
Danke sehr.
Danke.
Das ist der MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast in der ARD Audiothek. Da können alle reden, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Sächsisch wie Tina Goldschmidt eben oder Pilzfluenza Tristan, jurisch und Skispringerin Selina Freitag oder schweizerisch wie Bestsellerautor Martin Suter. Französischen Klang gibt's auch mit Puschel-Mikromann Alphonse. Alles beim MDR Sachsen Sonntagsbrunch-Podcast in der ARD Audiothek.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.